Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Impulsstatement aus der Sicht der Kommunikationswissenschaft erwartet Sie zum Thema, Sie müssten es gleich erkennen, die EU als Organisation und die Medien. Die EU als Organisation, ich habe zunächst einmal als Titel gewählt die EU und die Medien, aber darum geht es eigentlich gar nicht, wenn Sie darüber ein bisschen nachdenken, sondern es geht weder um die EU als Institution, also als Verbund von gleichberechtigten Ländern, die sich in Frieden und Freiheit zusammengeschlossen haben. Noch geht es um einzelne EU-Länder, sondern es geht immer bei dem, was uns heute beschäftigt, denke ich, um die EU als Organisation, um die Kommission, um das Europäische Parlament, um die Bürokratie in Brüssel und so weiter. Darüber wird gestritten. Das Erste, was ich Ihnen vorlegen möchte, ist eine Art Bestandsaufnahme. Was hören wir über die Medienberichterstattung zur Organisation EU? Wir hören, dass sie zu knapp sei. Und das stimmt. 2% der Berichterstattung der Nachrichtensendungen in den letzten 3 Wochen vor der letzten Bundestagswahl, vor der letzten Europawahl, Entschuldigung, haben sich mit der Europawahl beschäftigt. Und das war schon viel, weil das nämlich eine Spitze war sozusagen der Berichterstattung. Immer wenn es solche Ereignisse gibt, gibt es ein bisschen mehr. Also Europawahl beispielsweise, Gipfel, Maastricht-Vertrag und solche Geschichten. Sonst findet die EU als Organisation eigentlich sehr, sehr wenig statt, wobei Deutschland immer noch positiv hervorragt aus den EU-Ländern. Knappe Berichterstattung. Nicht, ich deutete es schon an, über die meisten der Mitgliedsländer der EU, da erfahren wir eigentlich relativ viel und da ist auch wieder Deutschland an der Spitze der Berichterstattung. Einzelne EU-Länder vielleicht deswegen überhaupt so interessant, weil die Journalisten, die für die EU arbeiten bei uns oder die bei der EU arbeiten bei uns, sich meistens als Auslandskorrespondenten verstehen. Auf die Art und Weise schreiben die sozusagen über das Ausland und nicht über die EU als Organisation. Negativ zynisch. Die großen Ideen von Europa finden wir selten in der Berichterstattung zurück, sondern das Klein-Klein der Europapolitik. Es gibt eine Reihe von Euro-Fabeln, auf die wir immer wieder stoßen. Also Dudelsackbläser müssen leiser werden zum Beispiel, weil das die EU in Brüssel so möchte. Oder das Personal in Kneipen Großbritanniens darf jetzt nicht mehr mit Love oder Darling bezeichnet werden. Das hat die EU in Brüssel verboten. Es soll ein europäisches Tempolimit auf Autobahnen geben und Werbespots mit Geschlechtsstereotypen sollen nicht mehr gesendet werden dürfen. Die Bildaktion in den letzten Wochen, Schluss mit dem Bürokratiewahnsinn der EU, so heißt die, will vor allem Schluss machen mit unzähligen Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, mit denen die EU mittlerweile bis in den letzten Winkel unseres Alltags hineinregiert. Da gibt es zum Beispiel eine EU-Schnullerkettenverordnung von insgesamt 52 Seiten oder eine Keramik-Trinkbecher-Richtlinie. Oder Unterlagen über Humanarzneimittel dürfen nicht auf CD-ROMs eingereicht werden. Und der Grund dafür sei, schreibt die Bild-Zeitung, schließlich brauchen zehntausende EU-Beamte eine Aufgabe. Ich habe gehört, Herr Leitenberger weiß das besser als ich, glaube ich, das sind nur 20.000. Das sind so viele Beamte in Brüssel, wie die Stadt Köln hat und mehr nicht. Stimmt's? Habe ich recht? Also nicht zehntausende EU-Beamte müssen beschäftigt werden. Aber so ist der Tenor der Berichterstattung natürlich sehr oft negativ, zynisch. Und dann gibt es 2 Vorwürfe. Die wir in unseren wissenschaftlichen Untersuchungen auch immer wieder finden, nämlich einmal sei die Berichterstattung zu national oder sie sei zu wenig national, wenn es um die EU als Organisation geht. Sie ist dann zu national, wenn die Auslandskorrespondenten, die ich schon erwähnt habe, in Brüssel sich eben als Auslandskorrespondenten sehen und nicht intern sozusagen eine innenpolitische Berichterstattung aus Brüssel machen, sondern das ist für die fremd, die werden von Deutschland aus dahin geschickt. Und dann schreiben die über Brüssel, als ob es Nairobi wäre sozusagen. Die eine Möglichkeit. Selbst supranationale Zeitungen, wissen wir aus Untersuchungen, wie die Financial Times oder International Herald Tribune, berichten eigentlich von einer Außenperspektive aus über die EU. Oder auch zu wenig national. Also die Berichterstattung sei zu wenig am Alltag der Bürger im Lande orientiert. Man erfahre zu wenig, was das für eine Bedeutung eigentlich für uns hat. Es ist immer Brüssel und irgendwie entrückt oder sowas. Sie merken, dass da ein Widerspruch drin ist. Ne? Also entweder das eine oder andere oder das andere oder vielleicht doch beides. Und die Auslandskorrespondenten, von denen ich jetzt schon zweimal gesprochen habe, das sind eben diejenigen, die zu viel übers Ausland berichten, ohne Bezug über Deutschland. Auch so können sie es drehen. Gibt es Auswirkungen dieser Berichterstattung, die wir beweisen können? Keine. Wenn man das Eurobarometer zum Beispiel zur Kenntnis nimmt, Sie wissen, das ist diese Umfrage, die die Europäische Gemeinschaft ein- bis zweimal im Jahr, je nach Anfall von Ereignissen, durchführen lässt in allen Ländern der EU, dann ist es so, dass in Deutschland zum Beispiel 60% der Bevölkerung die EU-Mitgliedschaft unseres Landes für eine gute Sache halten. Das ist im EU-Schnitt nur 52%. Also wir liegen da 8 Prozentpunkte drüber. Man könnte jetzt klipp und klar daraus schließen, aha, diese negative Berichterstattung, die macht gar nichts aus, die hält die Leute gar nicht davon ab, die EU gut zu finden. Aber das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. Jeder Wissenschaftler würde sofort einwenden, ja, in Wirklichkeit wären das aber 70% wenn die Berichterstattung nicht so negativ wäre, die da zustimmen. Und hier sind es aber nur 60. Oder vielleicht ist das sogar ganz gut, wie die Berichterstattung aussieht. Vor allem, dass sie so knapp ist. No news is good news, könnte man sagen. Oder, wie auch öfter behauptet wird, vor allem aus Brüssel selber, die geringe Berichterstattung ist sogar ganz praktisch, weil nämlich nicht zu viel öffentlich wird, sondern man kann in Ruhe einfach vor sich hinarbeiten. Und man muss sich nicht ständig dieser Diskussion aussetzen und der öffentlichen Meinung aussetzen. Unterschätzt. Das ist das, was mich als Kommunikationswissenschaftler natürlich am meisten interessiert, wie Sie sich vorstellen können, als jemand, der Wirkungen der Medien untersucht. Denn wir wissen, dass die Medien in ihrer Berichterstattung über die Europawahl beispielsweise tatsächlich etwas bewirken. Also da, wo es diese Peak-Berichterstattung gibt, diese Spitzenberichterstattung, da wachsen Kenntnisse über Europa, da werden Leute aktiviert, sie werden zur Wahl, zur Stimmabgabe stimuliert beispielsweise. Da passiert durchaus was. Kollegen von mir in Amsterdam haben eine langfristige Untersuchung durchgeführt über den Tenor der Berichterstattung in verschiedenen Ländern. 20 Jahre lang haben sie das verfolgt und können zeigen, dass eine positive Berichterstattung, also eine, die über Benefits, über die Wohltaten der EU als Organisation berichtet, tatsächlich auch zu einer besseren Einstellung in der Bevölkerung führt. So rum. Also nicht die Bevölkerung, die schon positiv eingestellt ist, kriegt eine Berichterstattung, die auch positiv ist, sondern wir können tatsächlich diesen Kausalzusammenhang beweisen. Oder wir haben in Amsterdam auch herausgefunden, dass der negative Ausgang des Referendums über die europäische Verfassung in den Niederlanden durchaus auf Euroskeptizismus basiert hat. Also das war kein Denkzettel für die niederländische Regierung. So wird das immer leicht abgetan. Also das käme zustande, weil die Innenpolitik nicht gut ist und dann will man den Leuten als reingeben oder sowas. Nein, nein, das ist Euroskeptizismus gewesen. Genauso wie in Irland auch Euroskeptizismus, keine Denkzettelwahl. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, meine Damen und Herren, dass es sich lohnen könnte, in den Tenor der Berichterstattung zu investieren. Also wenn der besser ist, könnte das da etwas helfen. Warum ist das so? Warum gibt es diese Berichterstattung? Einmal, weil die Journalisten renitent sind. Ich habe das mal bewusst nicht in Anführungszeichen gesetzt, sondern ich meine das so. Das sind einfach Leute, die wollen sich nicht instrumentalisieren lassen. Die wollen, viele jedenfalls, wollen keine Pädagogen sein, sondern die wollen einfach aus Brüssel berichten, wie sie aus Nairobi berichten. Ganz klipp und klar, Nairobi. Ich sage das ganz bewusst. Öffentlichkeit herstellen, nicht Popularität, für Popularität der EU sorgen, das ist der Job von Journalisten, viele jedenfalls. Journalisten sind, ich kann es nicht oft genug wiederholen, national orientiert. Auch viele sind Auslandskorrespondenten, in Anführungszeichen. Das heißt, es interessiert sie eher ihr eigenes Land und das vertreten sie dort. Das Publikum ist uninteressiert, das wissen wir. Zum letzten Mal hat das Eurobarometer 1994 eine Frage gestellt, wie stark man sich eigentlich für europäische Angelegenheiten interessiere. Das finde ich bezeichnend, dass das Eurobarometer seit 14 Jahren diese Frage nicht mehr stellt. Man hat nämlich Angst vor der. Da kommt nämlich in Deutschland heraus, in Deutschland, das ist immer noch das Musterland in gewisser Weise, dass 1994 67%, zwei Drittel der Bevölkerung, also überhaupt nicht oder nicht sehr an Europa interessiert sind. Im Irland-Referendum, das ich kurz erwähnt habe, eben, ging es eben um Europa, aber nicht um den Vertrag, Selbst die Pro-Voters, also diejenigen, die für den Vertrag gestimmt haben, gaben nur zu 18% an, dass sie wüssten, was in dem Vertrag steht. Es geht also auch da um ganz allgemeine Dinge. Viel weniger Kenntnis, als man vielleicht erwartet, viel weniger Interesse. Das Informationsangebot der EU könnte ein Grund sein. Das wird natürlich immer wieder klagend ins Feld geführt. Also woran liegt denn diese knappe, diese zynische, zu nationale oder zu wenig nationale Berichterstattung außerhalb der Journalisten, die renitent sind und das Publikum, das uninteressiert ist. Informationsangebot der EU, das sei zwar sehr viel, also überall auf Websites könnte man ja alles finden, aber sei es denn auch hinreichend gut aufbereitet? Ist das nicht ein Steinbruch für absolut faszinierte Menschen, die dann hin und wieder da mal sich was zusammensuchen? Die EU ist halt auch kompliziert, wird immer wieder gesagt. Schwer zu berichten, ne? Dezentral, wenig koordiniert, fragmentiertes politisches Handeln und so weiter. Verwaltungshandeln sei typisch für die EU, das sei technokratisch, nicht politisch und deswegen nicht spannend. Eine politische Problemlösungsmaschine sei das. Es sei Bürokratie hauptsächlich, warum sollte man darüber schreiben? Die Bürokratie, die wurde seit alters her in den Medien immer in einer besonderen journalistischen Stilform behandelt oder Darstellungsform, nämlich der Glosse. Glosse, das ist die typische Medienstilform für Bürokratie. Und deswegen finden wir auch so viel Zynisches und Lächerliches und die Schnullerkettenverordnung und so weiter. Das ist ganz typisch, wie Journalisten über Bürokratie schreiben. Die Bürger seien eigentlich gar nicht die Adressaten, die Öffentlichkeit störe. Die Kommission richte sich an Experten und an nationale Politiker, die gelte es zu überzeugen. Und ob Sie und ich das jetzt auch gut finden oder was, solange Frau Merkel das gut findet, ist in Ordnung und dann läuft das. Journalisten seien in gewisser Weise sogar gefährlich in dieser Hinsicht. Und oft werfen Journalisten der EU vor, es sei immer eine Mischung zwischen Information und Propaganda. Also die wollten nicht einfach nur mal erzählen, was sie so machen, sondern da gehe es auch immer gleich darum, dass das auch gut gefunden werden muss. Und das störe Journalisten. Deshalb fehlen aus der Sicht der Kommunikationswissenschaft immer wieder wichtige Nachrichtenfaktoren. Nachrichtenfaktoren sind diejenigen Ereignismerkmale, die dazu führen, dass ein Ereignis berichtet wird. Oder eben auch nicht, wenn sie fehlen. Also ist es beispielsweise hinreichend konfliktreich, gibt es Kontroversen? Nein, es fehlen Wahlkämpfe, richtige Wahlkämpfe zum Beispiel auch um Personen. Also wer gewinnt, wer wird jetzt Kommissar beispielsweise oder Kommissionsvorsitzender? Es gibt kaum erkennbar verschiedene Camps, die also etwas Verschiedenes durchsetzen wollen aus verschiedenen ideologischen Richtungen. Es fehle Überraschung, weil es eben meistens Verwaltungshandeln sei. Personalisierung und Prominenz komme zu kurz. Zu wenig Gesichter, zu wenig Personen, zu wenig berühmte Leute mit Glamour vielleicht sogar. Und dann die Relevanz, auch ein typischer Nachrichtenfaktor. Das sei halt alles sehr klein, klein, klein und gar nicht so besonders wichtig. Oder umgekehrt, interessant auch, es gäbe doch zu viele Eingriffe ins tägliche Leben, in die nationale Autonomie. Das ist auch das würde diesen Nachrichtenfaktor nicht sehr gut ausbilden und deswegen gäbe es so wenig Berichterstattung. Was kann man machen zum Schluss? Die EU selber versucht immer wieder mal eigene Kommunikationskanäle zu konstruieren, also die Website selber, Messen und Besucher, also so eine Form der direkten Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch natürlich indirekte Öffentlichkeitsarbeit, wie beispielsweise jetzt durch Förder, oder nicht jetzt schon seit einer Weile, aber in diesem Jahr wird über 8 Millionen geredet, die dafür ausgegeben werden sollen, 8 Millionen Euro, Förderprogramme für Medien. Also Medien können sich bewerben für Sendungen oder für Beitragsserien oder was auch immer und die EU gibt dafür Geld, wenn die über Europa gehen. Mit all den Problemen, die so etwas auf sich aufwirft. Man könnte große Ideen wiederbeleben, heißt es öfter mal. Also Europa als Institution statt als Organisation oder als Europapolitik. Konflikte sollte man doch herausarbeiten und deswegen Bezug nehmen auf den Nachrichtenfaktor Konflikt, der eben fehle. Man solle personalisieren, dafür sorgen, dass einzelne Kommissionsmitglieder oder Europaparlamentsabgeordnete prominent werden, dass die eine bestimmte Ausstrahlung haben, dass man die sofort wiedererkennt. Und man solle die positive Alltagsbedeutung der EU betonen, also dass es im Schengen-Bereich zumindest keine Grenzen gibt und dass man eine gemeinsame Währung hat und so weiter. Dennoch, und das ist mein letzter Satz, meine Damen und Herren, stehen wir hier vor einem einfach vor einem Basisdilemma, das ich für so nicht lösbar halte. Und das Basisdilemma ist die Journalistenrolle, der Journalist nämlich als autonomer Vermittler, der sich nicht einspannen lassen möchte, und das im Wesentlichen desinteressierte Publikum, das nur manchmal interessiert ist, wenn es um etwas geht oder krisenhafte Symptome auftauchen, versus die Künstlichkeit aller Anstrengungen, die ich Ihnen gerade aufgezählt habe. Das wirkt alles so pädagogisch, so aufgesetzt. Ja, sorgt doch mal dafür, dass das positiver wird und so weiter. Dieses Aufgesetzte, dieses Pädagogische führt natürlich zu einer Haltung, die heißt, man spürt die Absicht und man ist verstimmt. Und möglicherweise wird, das ist jetzt eine These von mir, möglicherweise wird über die EU als Organisation noch negativer berichtet, als es sein müsste, weil man sich dieses Vorwurfs sozusagen, man lasse sich ja einspannen, entledigen will, weil man diesem Vorwurf nicht ausgesetzt sein möchte. Und deswegen habe ich das dumme Gefühl, ich weiß nicht, ob Sie es teilen, dass die EU-Berichterstattung, also die Berichterstattung über die EU als Organisation, oft eigentlich schlicht und ergreifend ganz normal ist. Und dass das, was wir an ihr beklagen, ein Idealtypus ist, den wir auch in anderen Politikfeldern nicht erreichen. Herzlichen Dank.